Die günstigen Produkte, die in Fernost produziert werden, die hier ankommen, haben eine unfassbar schlechte Rohstoffbilanz. Also wir wissen nicht, was da drin ist. Keiner macht sich die Mühe übrigens zum Sammelhof, sondern die Leute schmeißen es in den Hausmüll. Mein Problem, was ich mit momentanen politischen Entscheidungen habe, ist, wir erlauben erstmal alles, sagen, wir haben ein super neues Produkt entwickelt und keiner beschäftigt sich damit, was wir am Ende des Produktlebenszyklus damit machen. Was ist denn Müll? Für uns sind das alles Wertstoffe. Wir sind heute eher mehr Rohstoffhändler und Rohstoffproduzenten als Müllmänner.
Robin Gut mit Dieter Könnes. Ja, liebe Robin Gut-Freunde, ich hatte es ja beim letzten Mal auch schon angekündigt, ich hätte es fast gesagt, angedroht. Auf den Podcast von Herbert Wilms folgt also jetzt die komplette Remondes Power, denn kein geringerer als sein Sohn wird jetzt hier gleich mein Gast sein. Also wenn der Vater mit dem Sohne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, all das könnte man jetzt hier erwähnen. Ich finde den Podcast aus zwei Gesichtspunkten ganz interessant. Denn zum einen, was natürlich Tim jetzt aktuell macht, es hat mit Elektroschrott und dem Recyceln zu tun. Nur mal so als Beispiel, wenn ihr eine Geburtstagsgrußkarte bekommt und ihr klappt die auf und da ertönt eine lustige Melodie, freut ihr euch, aber wenn die irgendwann mal entsorgt wird, was macht ihr damit? Papiermüll, Restmüll oder Sondermüll? Ja, ich sehe schon die vielen Fragezeichen bei euch und das ist eine von vielen Fragen, die wir stellen müssen und warum diese Frage alles andere als banal ist, sondern brutal wichtig, vielleicht sogar ja auch lebensrettend. Das könnt ihr euch jetzt in diesem Podcast anhören. Der zweite Grund, warum er interessant ist für alle jungen Menschen, die, naja, noch nicht so richtig wissen, was sie tun sollen. Ganz spannend, weil Tim auch einen, eigentlich vergleichbar mit mir, einen sehr unterschiedlichen Lebensweg hatte. Und irgendwann mal hat er halt eine Kurve genommen und dann nochmal eine. Und jetzt ist er da, wo er ist und fühlt sich genau richtig aufgehoben. Der alte Grundsatz, Beruf kommt von Berufung. Und ich finde, das wird in dem Gespräch auch deutlich, dass er jetzt das, was Tim Wilms jetzt macht bei Remondes, dass er zu 100% dahinter steht und dass Nachhaltigkeit für ihn ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil seines noch jungen Lebens ist. Und ich freue mich sehr, dass er mein Gast ist und ich glaube, ihr werdet jetzt ganz viel Spaß haben.
Eine neue Robin Gut-Folge und das mit Tim Wilms. Moment mal. Ja. Also Wilms, da war doch letztens einer, der war auch so ein langer Schlacks, aber irgendwie ein bisschen älter, ein kleines bisschen älter. Das war dein Daddy.
Kleines bisschen älter, stimmt.
Ja. Und ein kleines bisschen kleiner, wobei er ist länger als ich.
Ja.
Du bist wie groß?
2,07 Meter.
2,07 Meter?
Ja.
Ich glaube, unser Kameramann sagt jetzt nicht, dass wir aufstehen dürfen, weil das würde das Bild quasi nicht mit reinkriegen.
Aber ist nur Länge, Dieter.
Genau.
Nur Länge.
Ganz schön lang. So, aber erstmal super, dass du dir die Zeit genommen hast, Tim. Du bist der Geschäftsführer bei Remondes und zwar für den Bereich Elektro-Recycling.
Korrekt. Elektro-Altgeräte-Entsorgung.
Elektro-Altgeräte-Entsorgung. Wo sitzt ihr?
Wir haben unseren Hauptsitz in Lünen, also hinter Dortmund. Und wir haben in Europa aber sonst noch 7 Standorte, an denen wir tätig sind. Also in Deutschland, in Polen, in Österreich und in Frankreich sind wir unterwegs und sammeln da E-Schrott ein und machen tolle Rohstoffe draus.
Darüber reden wir jetzt ausführlich im Laufe dieses Podcasts. Jetzt denkt sich der eine oder andere, was ja jetzt nicht ungewöhnlich ist, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber auch du hast eine, ich sag mal, berufliche Entstehungsgeschichte. Die war ja, glaube ich, nicht immer so darauf ausgelegt, dann auch irgendwann mal in das Unternehmen reinzurutschen, wo dein Vater ist, oder?
Nee, das nicht. Ich habe 2009 Abitur gemacht und wollte auf gar keinen Fall in die Uni, fand das alles ganz furchtbar und habe gesagt, nee, du musst jetzt mal richtig arbeiten und mal von zu Hause weg. Und dann bin ich ins schöne Erding gezogen, das ist bei München, und habe am Münchner Flughafen im Kempinski Hotel meine Ausbildung absolviert zum Hotelfachmann.
Okay, was komplett anderes
als jetzt. Aber wenn du dann in der Lehre feststellst, okay, du musst also 15 Tage am Stück durcharbeiten, habe ich gesagt, okay, das mit dem Studium gucke ich mir jetzt doch nochmal an. Und dann Betriebswirtschaft studiert und kam halt so von wirklich einer 5, 6, 7 Tage Arbeitswoche in der Uni, wurde um 12 Uhr gesagt, das ist ja total langweilig, hier passiert gar nichts los. Und habe dann versucht, während meines Studiums mich selbstständig zu machen mit einem Freund zusammen. Die Gesellschaft haben wir immer noch, haben Produkte entwickelt zur Verwertung von Gülle und von Gärresten aus Biogasanlagen. Ja. Es ist aber eher Bitte?
Ja, ich erzähle den Gedanken kurz zu Ende, weil ich wollte nur einhaken, weil du mich jetzt gerade auf was gebracht hast, Stichwort Ausbildung und Studium, aber Biogasanlagen.
Wir waren aber irgendwann an dem Punkt, dass es nicht profitabel genug war und ich mich dann entscheiden musste, was will ich machen. Studium war zu Ende und dann hatte ich die Möglichkeit, bei der TSR, also dem Schrottrecycler von Remondis, ein Trainingprogramm zu absolvieren, also wirklich 8 Wochen morgens um 6 auf dem Schrottplatz, Schrott sortieren, Augen zumachen, hörst du am Klang, ist es Alu, ist es Stahl. Hab danach dann bei uns viel Flächenvertrieb gemacht, Key-Account, hatte dann die Möglichkeit, eine kleine Gesellschaft als Geschäftsführer zu übernehmen im Sauerland. Hab das 2,5 Jahre lang gemacht, also klassisches Schrottgeschäft, Schrottschere, Bagger, LKWs und bin dann zur Remondis Elektrorecycling gelangt aufgrund einer Rentennachfolge. Thema Babyboomer und Generationswechsel ist halt auch immer wichtig, das zu bearbeiten. Und ja, bin jetzt seit 2022 verantwortlich für die Remondis Elektrorecycling und sehr spannendes Feld, sehr vielfältig.
Und da nehmen wir uns jetzt gleich ausführlich Zeit. Ich gehe aber nochmal zurück zu deinem Werdegang, weil in unserem Robin Good Podcast geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Da geht es darum, ja, wie man vielleicht auch für gewisse Dinge einen vernünftigen Grundstein legen kann. Jetzt hast du dir bei deinem beruflichen Werdegang zunächst mal diesen Grundstein als Hotelfachmann gelegt, um dann BWL zu studieren, was ja was komplett anderes ist, also komplett jetzt nicht, aber du hast dich dann fürs Studium entschieden. War die Ausbildung für dich sowas wie Waste of Time vorher oder hat dich das geprägt?
Überhaupt nicht. Die Ausbildung war fast wertvoll als das Studium. Es war ein erarbeitetes Psychologiestudium, also wenn du in einem Hotel arbeitest, kriegst du viel mit, lernst viel Disziplin. Für mich war das natürlich auch neu, vorher Schüler, auf einmal Schichtbeginn 5.30 Uhr. Umgezogen, geputzte Schuhe, im Restaurant stehen, Frühstück vorbereiten.
Ich habe den Gedanken nämlich jetzt dabei, wie lang war die Ausbildung? 2,5, 3 Jahre?
2,5 Jahre.
So, ich meine, das ist ja schon ein langer Zeitraum. Erst danach kam das Studium. Wenn ich jetzt mal umgekehrt sehe, wie jetzt heute, die jetzt Abitur gemacht haben mit G8 beispielsweise, die zum Teil mit 17 schon studieren gehen, um dann irgendwie mit 21 auf dem Arbeitsmarkt zu landen. Das ist ein wahnsinniger Druck. Und dann fragt man sich, ist das wirklich von Dauer? Ist das wirklich nachhaltig? Also haben solche Leute wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Oder ist es nicht vielleicht dann doch sinnvoller, so einen Weg zu gehen wie du, wo man sagt so, ja, ich muss mich auch erstmal finden, ich muss mich auch erstmal entwickeln und ich habe danach immer noch alle Zeit der Welt.
Also ich empfehle es wirklich jedem, gerade, also machst mit 17 Abitur, mit 19 bist du mit der Ausbildung durch. Ich bin nicht sitzen geblieben, ich musste 13 Jahre lang zur Schule gehen, ich konnte mit 19 meine Lehre erst beginnen. Also es ist überhaupt keine Zeitverschwendung, im Gegenteil. Ich sag's immer allen jungen Leuten, macht erst eine Ausbildung und geht danach ins Studium. Du hast einen Jobtitel in der Hand, also du hast einen Gesellenbrief von der Handelskammer und du hast mal arbeiten gelernt. Du hast mal gesehen, okay, will ich das nicht? Das Schlimmste ist, von der Schule in die Uni, Bachelor, Master, danach vielleicht noch promoviert, 29, 30, nicht einen Tag gearbeitet, kommst in eine Firma und sagst, ich bin jetzt hier der große schlaue Held. Das funktioniert nicht. Also eine Karriere muss sich auch aufbauen können und eine Lernkurve braucht jeder. Niemand kann alles sofort.
Und jetzt hast du offensichtlich was gefunden, was dir auch Spaß macht. Was ich ganz spannend fand, war, wie du das eben so beschrieben hast, so wenn man in den ersten 8 Wochen auf dem Schrottplatz ist und auf einmal nur am Klang hört, okay, das ist kein Alu. Ich meine, das ist auch ein bisschen leichter als Stahl. Aber
Hebt man einen Alubarren hoch, der vollgegossen ist.
Dann. Ja, gut, der hat auch schon Gewicht. Kommen bei euch eigentlich dann auch die ganzen Schrottis an, die dann so bei uns mittlerweile überall seit Jahren rumfahren mit dieser Dudelmusik?
Und ja, sagen, selbstverständlich. Wir betreiben, also die TSR ist die Holding bei uns für den Bereich Schrotte. Ja. Wir haben 165 Schrottplätze in Europa. Also wir sind fast überall vertreten.
Ist das, würdest du das auch als nachhaltig bezeichnen? Also diese Schrottis, ich meine, darf ich die so nennen, ohne dass das despektierlich klingt?
Also ich persönlich mag das.
Ja.
Aber es ist so negativ konsultiert. Ja. Ich persönlich finde, das hat eine gewisse Couleur und noch einen Charme.
So ein bisschen finde ich auch. Also ich meine es auch null despektierlich, aber es ist doch eigentlich zutiefst nachhaltig, wenn die bei uns rumfahren. Ja, du hörst es schon an dem, ich höre es ja wirklich, die haben immer diese Standardmusik. Und dann weißt du schon, habe ich noch was in der Garage? Oh, guck mal da, ja, hier, das ist da liegen geblieben. Dann fragst du die Jungs, könnt ihr das brauchen? Dann nicken die, dann schmeißen die das auf die Karre, bin's los.
Ja. Können davon leben und wir haben den Rohstoff. Und wir können es nachher weiterverarbeiten über Schredder, Scheren, Aufbereitungsanlagen. Und wir können dann nachher den Rohstoff als Zulieferer für die produzierende Industrie so herstellen, dass dann nachher aus dem alten Produkt, aus einem alten Fahrrad irgendwann wieder eine Autotür wird oder was auch immer.
Elektroschrott ist ein weites Feld, Tim. Also da fällt ja alles Mögliche an, wenn ich mal allein an die ganzen Haushaltsgeräte denke. Gib uns mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie groß diese Bandbreite ist, weil Elektroschrott bei euch beim Recyceln ist ja nie gleich auch Elektroschrott.
Nein, also es ist kompliziert. Wir haben 6 Sammelgruppen in Deutschland. Das beginnt bei der Sammelgruppe 1, das sind die Wärmeüberträger, also Kühlgeräte, der klassische Kühlschrank, die Eistruhe zu Hause, aber auch heute die Wärmepumpe, die mit darunter fällt. Mhm. Und das geht dann hin bis zur Sammelgruppe 6, das sind die Photovoltaikmodule. Das ist ein Stoffstrom, der gerade erst wächst. Aber wir haben von Lampen, Bildschirmen, Fernsehgeräten, die klassischen Haushaltskleingeräte, also die Kaffeemaschine, der Toaster, bis hin zu Haushaltsgroßgeräten, die Sammelgruppe 4. Also wir nennen es liebevoll die weiße Ware, ja. Waschmaschinen und Trockner. Wir bearbeiten alle dieses Materialströme.
Und jetzt hören uns die Leute oder schauen uns die Leute auch deswegen zu, weil wir von dir jetzt lernen können, was nämlich bei euch ankommt, wird tatsächlich recycelt. Also ich ärgere mich immer wahnsinnig. Ich wohne bei uns sehr ländlich und wenn ich da meine Lauf- oder meine Hunderunde habe, dann gibt es überall wilde Müllkippen mittlerweile, wo die Leute einfach ihren Scheiß hinschmeißen und dann ist da zum Beispiel ein Staubsauger dabei. Weißt du, so ein alter Staubsauger, wo du denkst so, ja, da ist noch das Elektrokabel dran, da kann man doch was mitmachen. Wie verwertet ihr so Elektroschrott?
Also erstens dazu, ich ärgere mich da auch immer drüber, weil das absolut unnötig ist, weil in Deutschland ist es so, der Bürger darf kostenfrei seinen Elektroschrott, seine Elektroaltgeräte beim kommunalen Sammelhof abgeben. Wir haben 1750 Sammelhöfe in Deutschland. Also in jeder Stadt, in jeder Kommune gibt es einen Sammelhof, wo du es kostenfrei hinbringen kannst.
Das heißt, jeder, um das nochmal ganz klar zu sagen, jeder alte Staubsauger, jeder alte Föhn,
ja.
Den ich jetzt nicht...
Kostet nichts. Kannst du am Sammelhof kostenfrei abgeben und wird dann einem richtigen Recycling zugeführt und kommt im besten Fall natürlich zu uns oder zu unseren Wettbewerbern, die da auch einen guten Job machen.
So, und dann fragen sich die Leute, ja, ist ja klar, ne? Dann kommt das zu euch und dann schmeißt ihr das irgendwo hin oder kommt in die thermische Verwertung. Nehmen wir mal einen Kühlschrank. Also ich kann mich ja noch an meine Zeit erinnern, als ich noch damals bei einem Entsorger gearbeitet habe. Ich habe in so einem Zerlegezentrum tatsächlich gearbeitet.
Ja.
Da ist der Name Programm. Also da wurde der Kühlschrank in die Bestandteile zerlegt.
Ja. RBZ, Rückbauzentrum nennen wir es.
Ah, okay.
Ja, das ist so. Ja, also vielleicht dazu auch wir bei Remondis Elektrorecycling. Unser Fokus liegt auf dem Bereich Kühlgeräte-Recycling. Wir verarbeiten so zwischen, es sind halt volatile Zahlen, weil Post-Consumer-Product, es muss erst kaputt gehen oder der Bürger muss es wegwerfen wollen. Das heißt, wir wissen nie, welche Mengen kommen wirklich, aber wir kriegen so zwischen 3,2 und 3,7 Millionen Geräte in Europa, die nur wir verarbeiten. Also, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Kühlschränke das sind.
Naja, ich meine, wenn man mal überlegt, über 3 Millionen Kühlschränke, die auch ein Gewicht haben, da steckt natürlich ein Metall drin, und dieses Metall soll ja auch wieder in diesen Kreislauf, in den zurückgeführt werden.
Das ist unser Ziel. Ja. Also, das Ziel ist es, dass wir eine händische Demontage haben, also wir machen eine Schadstoffentfrachtung, weil wir haben leider immer noch 30% Flugkohlenwasserstoffgeräte im Rücklauf, immer noch. FCKW ist seit 1992 verboten als Treibmittel in Kühlgeräten und wir haben immer noch 30% Rückläufe, weil die Geräte früher haben sehr lang gehalten und jeder kennt es, glaube ich, im Keller bei den Eltern in der Garage, der Partykühlschrank, der dann immer nur mal kurz eingestöpselt wird, wenn man den braucht. Das sind natürlich immer noch Rückläufer, die wir haben, aber wir versuchen eine möglichst saubere Schadstoffentfrachtung. Das heißt, wir ziehen alle Öle, alle Gase aus den Geräten raus, trennen die dann, verbrennen sie bei 1450 Grad in unserer eigenen Sondermüllverbrennungsanlage. Wir haben dahinter dann die Möglichkeit, den Kompressor und den Kondensator händisch rauszuschneiden und danach läuft das vollautomatisch über unsere Linie. Das heißt, wir schreddern das Gerät durch und separieren dann alle Stoffe. Wir versuchen, an einen möglichst sauberen Recycling-Rohstoff zu kommen. Die sind dann nachher bei uns einmal Polystyrole, also unsere Kunststoffe. Dann haben wir einen sehr sauberen Stahl, eine Hochofenqualität, die direkt wieder eingesetzt werden kann mit über 98,5% Stahlanteil. Und dann haben wir eine Aluminium- und Kupferqualität im Mix, die so zwischen 3% und 8% Kupfer enthält. Die kann halt auch direkt wieder eingesetzt werden. Und dann haben wir noch ein sehr problematisches Thema leider, ist das Dämmmaterial, also der Polyurethanschaum in den Kühlgeräten, weil der wurde teilweise bis in die 2000er Jahre noch mit FCKW gespritzt. Wir machen uns die Mühe, dass wir den Schaum 4 Stunden aufkochen bei 130 Grad, um alle giftigen Gase da rauszuziehen, dass der danach als Ersatzbrennstoff wieder eingesetzt werden kann.
Das ist irre. Bietet ihr eigentlich auch Führungen an? Also ich meine, vielleicht ist ja der ein oder andere da, der sagt immer, das klingt irgendwie für mich. Also vielleicht sagt einer, boah, es langweilt mich, ich kaufe nicht. Aber die anderen sagen, hey, klingt spannend. Bietet ihr sowas schon mal an, um die Leute auch mitzunehmen, zu sagen, ey, schaut euch das hier wirklich bei uns an?
Ja, machen wir viel. Also machen das viel mit Schulen, mit Universitäten, auch vielen Unternehmen, die interessiert sind. Also wir machen das jetzt, wenn jetzt ein Bürger anruft und sagt, ich würde gerne mal gucken, ist das schwierig. Ja. Aber Besuchergruppen führen wir häufig durch die Anlagen, um halt auch dem Bürger ein Gefühl dafür zu geben, was machen wir wirklich damit? Weil das, was du vorhin beschrieben hast, wollen wir nämlich nicht. Ja, ihr schmeißt das ja nur weg und dann verklappt ihr das irgendwo.
Was ja nicht euer Problem ist, Tim, denn es gibt ganze Fachliteraturen darüber mit dem Titel Produzieren, letztendlich auch Kaufen für den Müll. Ist es so, weil du hast es eben so anfangs, ich möchte fast sagen, auch in so einem Nebensatz gesagt, so ja, das wurde ja früher auch so sehr hochwertig produziert. Andersherum ist es ja auch nicht zu erklären, dass eben gerade diese Altgeräte noch in diesen Kellern schlummen, von denen du eben gesprochen hast, diese alten Kühlschränke, wo halt leider immer noch FCKW oder irgendwas immer noch drin ist. 30% hast du gesagt, was ja ein relativ... Ja,
29 sind wir jetzt dieses Jahr.
Was ja ein irre Anteil ist, was aber auch dafür spricht, dass offensichtlich diese Geräte immer noch funktionieren, die Leute sie nicht wegschmeißen,
ja.
Übrigens auch sehr nachhaltig.
Super, langer Produktlebenszyklus, top.
Ja, aber der Punkt ist, was hat sich da auch im Bereich der Herstellungsindustrie verändert? Muss man das mal ganz klar so sagen, kaufen für den Müll, produzieren für den Müll, so über Jahre?
Also da muss ich mal die Lanze für die deutsche Industrie brechen, das ist oder für die europäische Industrie, das ist bei uns nicht der Fall. Die Produkte, die...
Nein,
es ist nicht der Fall, dass es für die Deponie produziert wird,
okay.
Die es übrigens nicht mehr gibt, also, oder für die Mülltonne. Nein, was wir festgestellt haben, ist, die Produkte aus der Vergangenheit hatten deutlich mehr Rohstoffanteile. Also wir haben momentan die Situation, die Kabel, die in der Industrie verwendet werden, also das Steckerkabel, was man in die Steckdose steckt, hat zwischen 24% und 38% Kupferanteil. Das war in der Vergangenheit natürlich viel höher, weil der Rohstoff war viel günstiger einzukaufen und man hat gesagt, lieber ein bisschen mehr, dann hält das Produkt länger. Das hat sich massiv geändert. Das ist für uns als Entsorgungsindustrie natürlich schwierig. Wir müssen dann die Märkte sehr gut beobachten.
Das Kabel ist aber immer noch gleich dick. Das heißt, die Isolierung ist einfach nur
die Isolierung ist...
wir werden doch voll veräppelt.
Nein, das nicht. Nein. Also Brandschutz ist ja auch noch ein Riesenthema, was dahinter steht. Aber wir können schon beobachten, dass halt die Materialien leichter werden müssen. Es gibt immer mehr Single-Haushalte. Also man muss auch einen Kühlschrank alleine mal einen dritten Stock tragen können. Wenn du dir überlegst, diese alten Kühlschränke mit dem Griff, den hast du alleine nicht hochbekommen. Heute ist es so, dass die Kühlgeräte irgendwas zwischen 38 und 46 Kilo wiegen. Du kriegst die auch getragen. Und sie sind natürlich vom Produkt her heute viel besser als in der Vergangenheit. Also viel nachhaltiger, verbrauchen viel weniger Energie, viel bessere Dämmmaterialien. Mhm. Aber halt blöderweise auch viel weniger hochwertige Rohstoffe, die man hinten raus dann wieder verwenden kann und in den Kreislauf zurückführen kann.
Ja, das klingt so. War es jetzt früher schlechter oder besser im Bezug auf Recycling? Was würdest du sagen? Geräte waren langlebiger, ja?
Die Geräte waren langlebiger. Es wurden natürlich aber auch schwierige Materialien verbaut. Also Flokohle und Wasserstoff, am Anfang eine super Idee. Mhm. Bis wir ein Ozonloch hatten. Da haben wir gesagt, das ist doch nicht so eine super Idee. Also man kann die Frage nicht richtig beantworten. Jede Zeit hatte, glaube ich, ein bisschen sein Für und Wider. Aber faktisch ist es so, die Produkte, die heute auf den Markt gebracht werden, gerade von den europäischen und vor allen Dingen auch von den deutschen Herstellern, sind qualitativ super hochwertig, halten sehr lange und haben immer noch eine viel bessere Rohstoffbilanz als die Geräte, die über die, ich nenne sie mal Billighersteller aus Fernost, in unsere Märkte geschwemmt werden.
Bei dem ganzen Punkt und bei dem Thema will ich auf folgende Situation hinaus. Wenn man sich jetzt als Verbraucher entscheidet, dann ist es ja oftmals das Portemonnaie, was die Kaufentscheidung auslöst. Nehmen wir mal eine Waschmaschine. Ne? Da gibt es sicherlich gute Hersteller, die sagen, ey, hier, unser Produkt ist hochwertig und deswegen teurer. Und da gibt es vielleicht ein vergleichbares Produkt, ja, das deutlich günstiger ist. Und dann sagen die Leute, ja, warum soll ich jetzt 600 Euro mehr ausgeben? Macht meine Wäsche ja auch sauber. Aus Nachhaltigkeitssicht, aus Recycling-Sicht, der falsche Ansatz?
Also die Produkte, die der Preisunterschied, den wir heute extrem sehen in den Märkten, man muss schon sagen, die namhaften europäischen Hersteller, es ist das bessere Produkt. Es hält definitiv länger und das ist auch mein Nachhaltigkeitsgedanke, dass man ein Produkt so baut, dass es einen möglichst langen Produktlebenszyklus hat. Es ist natürlich das Problem, gerade in der heutigen Zeit, in der schwierigen konjunkturellen Phase, dass die Bürger sagen, dann geht die Waschmaschine nach 10 Jahren halt kaputt und nicht nach 15. Ich glaube, dass es wichtig bei uns ist, dass wir uns damit beschäftigen und das auch jedem erklären. Die günstigen Produkte, die in Fernost produziert werden, die hier ankommen, haben eine unfassbar schlechte Rohstoffbilanz. Also wir wissen nicht, was da drin ist. Die Kunststoffe sind Polyethylen, Polypropylen, alles verklebt, ABS, Polystyrole verklebt. Wir können die nicht mehr voneinander trennen und wir wissen teilweise gar nicht, was das ist. Das heißt, vor dem Nachhaltigkeitsgedanken ist es besser, das hochwertige Produkt hier zu kaufen, weil es länger hält, es hat eine bessere Rohstoffbilanz und es hat auch für uns als Entsorger, es hat einen höheren Rohstoffanteil. Mehr Kupfer, mehr Stahl, mehr Aluminium. Ja. Dadurch haben wir die Möglichkeit, dass wir das Produkt oder dass wir mehr Rohstoffe zurück in den Zyklus bringen können.
Ja, aber trotzdem haben es so Premium-Hersteller jetzt schwer. Ich meine, mir fällt jetzt gerade einer ein, der sich auch von einer gewissen Anzahl an Mitarbeitern jetzt leider trennen muss, ja. Weil offensichtlich die Nachfrage nach dem hochwertigeren Produkt geringer ist als die nach einem günstigen Produkt. Sind es dann am Ende die Verbraucher ein Stück weit, ja, um es deutlich zu sagen, mit Schuld?
Ja und nein. Also ich finde, man kann niemanden dafür verurteilen, wenn er das günstigere Produkt kauft, weil er gerade kein Geld hat. Das ist. Aber was ich bemängel, ist, dass wir politisch da nicht gegen vorgehen.
Also, was könnte denn ein Vorgang sein?
Eine Rezyklateinsatzquote. Also zum Beispiel, ihr wollt Made in Europe, dann müsst ihr 30%, 40%, 50%, wie viel auch immer, oder auch 5% würde ja auch schon reichen, um mal damit anzufangen, müsst ihr an Rezyklateinsätzen haben. Recycelten Stahl, recyceltes Kupfer, recycelte Kunststoffe wiederverwenden. Das würde ja schon mal helfen, dass es den Anreiz gibt. Und jeder, der dann in den europäischen Markt importieren möchte, muss sich da auch dran halten. Also der muss dann auch sagen, ja, natürlich habe ich mit einem Rezyklateinsatz von 30% die Außenhülle der Waschmaschine produziert. Dann würden wir mal auf einen fairen Wettbewerb kommen, den wir auch haben. Weil wir haben gerade in Europa, die Produktion wird sehr stark kontrolliert, Materialprüfungsämter etc. pp. In den meisten asiatischen Ländern gibt es das nicht. Das wird produziert, in Container gepackt und hierüber hier verkauft und fertig.
Gibt es solche Möglichkeiten, dass man derart Einfluss nimmt auf einen Weltmarkt, dass man sagt, ey, ihr müsst die Produkte mal ganz egal, wo es herkommt, aber jetzt so bauen? Europäisch geht das wahrscheinlich, ne, innerhalb der EU.
Ja, wir müssen es versuchen. Ja. Also ich glaube, dass wir wirklich eine realistische Chance haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch der Bürger ein Interesse daran hat oder dass die Konsumenten ein Interesse daran haben, auch die hochwertigen Produkte zu kaufen, die nachher die Möglichkeit haben, dass sie ordentlich wiederverwertet werden können. Es ist auch ein Bildungsthema, was wir leider haben. Viele Leute wissen das nicht. Denen ist halt auch einfach egal. Wir leben heute in einer Konsumgesellschaft, die unfassbar schnell geht. Ich lade dich gerne mal bei uns in die Firmen ein, also in eine unserer Niederlassungen, dann siehst du mal unsere Sammelgruppe 5, also die Haushaltskleingeräte. Du kannst dir nicht vorstellen, was die Bürger wegschmeißen. Das ist produziert wirklich für unsere Schredderanlagen. Das hat eine Verweildauer in den Haushalten von Wochen, ein paar Monaten. Dann schmeißen die Leute
das
weg.
Also ist quasi das Lager, wo das Zeug herkommt, im Prinzip schon, eigentlich schon die
großen Hallen an den Autobahnen.
Ja, genau. Eigentlich schon die Vorstufe der, ja, wie soll ich mal sagen, eurer Entsorgungsarbeit, ne?
Ja, am Ende, also, kommt ja immer darauf an, durch welche Brille man guckt. Ich bin natürlich dankbar, dass wir genug Materialinput haben. Wir haben über 500 Mitarbeiter, wir müssen am Ende des Monats Löhne zahlen etc. Also
ja, aber es kommt Billigschrott bei euch an, das ist doch der Punkt.
Und das ist das Problem. Die Konsumgeilheit der Menschen ist ungebremst hoch. Wir reden alle über Nachhaltigkeit und ja, wir sind jetzt alle ökologisch korrekt und grün. Wie oft halten denn die Amazon-Autos dann vor der eigenen Haustür oder die Lieferanten? Wir kaufen alles nur noch online. Wir haben Verpackungsmaterialien ohne Ende. Wir haben Produkte, die wir teilweise nicht brauchen, die wir dann haben wollen, mal kurz für einen lustigen Gag, einen kleinen Hubschrauber, mit dem man durch die Wohnung fliegen kann, am besten noch mit einem Lithium-Ionen-Akku und dann fliegt der gegen die Wand und sagt, oh, ups, wo tue ich denn jetzt hin? Keiner macht sich die Mühe übrigens zum Sammelhof, sondern die Leute schmeißen es in den Hausmüll.
Ja.
Schwieriges Thema. Also auf der einen Seite, du kannst den Menschen den Konsum nicht verbieten, aber Nachhaltigkeit ist leider ein schwieriges Wort geworden, was sehr als Floskel abgetan wird.
Da ist so ein Punkt, der da mitschwingt, würde ich sagen, der wichtig ist, nämlich dieses Fassen an die eigene Nase, also das eigene Konsumverhalten. Ich bin auch froh, dass du das so deutlich aussprichst, weil das ist wirklich wichtig, weil die Veränderung fängt immer bei einem selbst an. Jetzt hast du gerade Lithium-Ionen-Akkus angesprochen. Mittlerweile hat man ja das Gefühl, die gibt es überall. Also was weiß ich, es gibt aufklappbare Geburtstagskarten, da wird dir dann das Lied vorgetrellert, da ist natürlich auch irgend so ein Akku drin. Ja. Da denkt man sich, ah, Moment mal, das ist doch Papier, ne? Die Karte ist doch Papier, dann schmeißt die in den Papiermüll. Was kann denn da passieren?
Ja, blöderweise vor einem halben Jahr passiert. Wir hatten eine der größten Papierrecyclinganlagen innerhalb unseres Unternehmensverbundes mitten in Berlin City, die WUP, und die ist bis auf die Grundmauern abgebrannt, weil Recycling funktioniert immer gleich. Wir kriegen das Material an als große Teile und wir müssen es erstmal klein machen, damit wir es, wenn es zerkleinert ist, dann separieren und trennen können. Und das geht natürlich vor allen Dingen über Schredderanlagen. Und auch in einer Papiersortieranlage musst du die Grußkarte erstmal klein schneiden. Jetzt können wir uns natürlich nicht bei zehntausenden Tonnen, die da jedes Jahr durch die Anlage laufen,
jede Karte angucken. Ist keiner, der jetzt jedes Mal so die Zeitung durchguckt.
Ach, ja, ist da was drin? Und dann war es blöderweise so, dass diese von dir angesprochene Grußkarte hat das Scherenblatt getroffen, hat sich entzündet und wir mussten das Gebäude nachher sogar abreißen, weil der Brand, der daraus entstanden ist, so heiß war, dass selbst die Stahlträger sich verformt haben.
Das Problem kann man doch dann auf alle Bereiche, also auf alle Akkubereiche beziehen. Und ich meine, das kennt man ja auch, das Phänomen beispielsweise von E-Autos. Also die Schwierigkeit, wenn ein Elektroauto brennt, das zu löschen.
Ja, kannst du dich noch daran erinnern, dass in den Parkhäusern oder in den alten Parkhäusern so Schilder hingen mit Gasfahrzeugen, darf man hier nicht reinfahren?
Ja.
Ich prognostiziere, dass wir das in spätestens 10 Jahren mit Elektroautos auch haben werden. Gib dir mal ein einfaches Beispiel, oder ich hole mal kurz aus. Wir als Entsorgungsindustrie haben gerade das Problem und blöderweise wir als Elektroschrottentsorger oder Elektroaltgeräteentsorger extrem. Wir werden kaum noch versichert. Es gibt keine Versicherung, die mehr sagt, natürlich versichern wir euren Industriezweig, weil das Brandrisiko heute aufgrund von unfassbar vielen Produkten mit Akkus so hoch geworden ist, dass das den Versicherern im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß wird. Puh. So, folgendes Gedankenspiel. Du fährst mit einem Elektroauto über die Straße, dir fährt einer ein bisschen in die Karre. Bist aber auf dem Weg in die Elbphilharmonie, weil es heute Abend Oper. Ein Unfall geklärt, fährst in die Tiefgarage, gehst in die Oper und auf einmal geht der Feueralarm an. Alle aus der Elfi raus und dann stellst du fest, dass dein Auto, dein Elektroauto, einen Brand in der Tiefgarage ausgelöst hat, 5000 andere Autos angesteckt hat und dann muss die Elbphilharmonie abgerissen werden, weil der Stahlträger sich verformt hat, weil lösch mal einen Lithium-Ionen-Akkubrand. Und wenn da ein Auto drin stand, zündet das die anderen auch an. Das ist ja eine Kettenreaktion. Wer bezahlt den Neubau der Elfi? Die Autoversicherung von deinem PKW?
Also erstmal ist das ein ziemlich krasses Worst-Case-Szenario. Aber ich meine, das ist ja immer so der Punkt, wenn man solche Sachen mal zu Ende denkt.
Jedes Parkhaus in Deutschland. Die Elbphilharmonie ist jetzt ein gutes Beispiel, weil es gerade in aller Munde. Aber Wahnsinn. Natürlich ist es der Fall.
Aber Sekunde mal, eigentlich brauchen wir ja gar nicht so weit gehen. Ich meine, Elbphilharmonie, ja klar, jetzt hat man das vor Augen. Aber ich bin jetzt mal in Privathäusern. Ich bin jetzt mal in meiner eigenen Garage und da steht mein E-Auto drin und fängt Feuer. Ja. Und dann?
Ja, das ist die Frage. Greift eine Autoversicherung dazu? Ich persönlich glaube, dass wir das Problem, was die Entsorgungsindustrie heute hat, dass wir Probleme haben, Versicherungen zu finden oder teilweise Niederlassungen haben, die nicht mehr versichert werden können. Das wird irgendwann umschlagen, auch auf andere Industriezweige und auch auf private Haushalte.
Also ein Bereich, der noch nicht so geregelt ist. Ich meine, eigentlich wird ja bei uns alles geregelt. Es gibt keine Plastikstrohhalme mehr. Kann man sich auch drüber fragen.
Aber Einweg-Elektrozigaretten haben wir. Super. War eine super Idee, dass wir als Symbolpolitik den Strohhalm verbieten. Und wir erlauben jetzt aber Einweg, und die haben leider alle Lithium-Ionen-Akkus, Einweg-Elektrozigaretten, E-Vapes.
Also ich rauche nicht. Das heißt, du nimmst die einmal und dann war's das.
600 Züge. Danach ist das Ding leer. Also das Blöde ist, das Liquid, was da drin ist, ist alle. Der Akku ist aber noch teilweise voll. Wohin damit? Also wo würdest du das hinbringen?
Ja, wir haben ja jetzt versucht zu lernen, auch durch unsere Robin Good Podcast-Serien hier, dass wir die Dinge nicht mehr in einen Mülleimer schmeißen, sondern in eine Rohstoffsammelbox. Idealerweise zu einem Verwerter.
Genau, eine Wertstofftonne. Ja, es gibt für diese Produkte aber keine Rücknahmesysteme. Es gibt, der Bürger weiß nicht, wo er das hinbringen soll. Du kannst es nicht zur Tankstelle zurücknehmen, wo du es gekauft hast, weil die sagt, wir nehmen es nicht.
Aber das ist doch verrückt, Tim. Ich meine, irgendwie alles wird politisch geregelt und dann verbietet man Plastiktüten, sagt man, ja, das ist auch eine gute Sache. Wo man sich fragt, wer hat eigentlich noch eine Plastiktüte benutzt? Dann verbietet man Plastikstrohhalme, wo wir beide auch wissen, also das ist ja auch jetzt nicht das Recyclingproblem, oder?
Gerade nicht in Deutschland. Der gelbe Sack funktioniert. Jeder gelbe Sack wird sortiert und stofflich verwertet.
Ja, aber Das Akkuproblem hat man dann offensichtlich noch nicht durchdacht. Und ja, jetzt nehmen wir mal die Einwegzigarette. Wie viel gibt's davon?
Ich habe mal recherchiert. Es waren im Jahr 2023 nur in Deutschland 65 Millionen Stück.
Das sind 65 Millionen Akkus?
65 Millionen Akkus, wo keiner weiß, wo die hingehen. Ich gebe dir mal ein weiteres Beispiel. Wir als Remondis betreiben ja auch die haushaltsnahe Abfallerfassung. Das heißt, wir haben Sammelfahrzeuge, die in den Kommunen und Städten unterwegs sind. Und jetzt haben wir das Problem, dass teilweise unsere Sammelfahrzeuge abbrennen, weil der Bürger schmeißt die Elektro-Einweg-Zigarette in die Mülltonne. Danach wird die Mülltonne abgeholt vom Entsorger. Der Entsorger schmeißt es ins Sammelfahrzeug und der Presskolben vom Sammelfahrzeug verdichtet den Abfall, der hinten drin ist. Weil ansonsten kriegst du ja keine Masse in die Fahrzeuge. Das heißt, du hast immer einen Verdichterkolben.
Ja.
Und dann trifft dieser Verdichterkolben den Akku. Und dann brennt dir in Düsseldorf, in der Innenstadt oder in München oder wo auch immer das Sammelfahrzeug wegen eines solchen Akkus auf der Straße ab.
Also,
weil es nicht richtig entsorgt wurde.
Ja,
der Bürger weiß nicht, wo es hingeht. Und wir erlauben, es wird politisch erlaubt, dass wir die Produkte einfach verkaufen. Verbieten aber Plastikstrohhalme, das ist Hanebüchen.
Ich bin jetzt selten sprachlos, ich versuche jetzt nur die richtigen Worte zu finden und damit auch den richtigen Anschluss. Also im Prinzip hast du es ja gerade gesagt, wir verbieten, also diese Absurdität, wir verbieten etwas, wo man denkt, Leute, das ist jetzt nicht unser Kernproblem. Wir haben ja ganz andere Probleme, die jetzt hier aufkommen, die jetzt auch nicht von heute auf morgen entstanden sind. Das muss man ja mal sagen. Also die E-Zigarette gibt es jetzt auch schon was länger. Das Akkuproblem, glaube ich, darauf weist ihr jetzt nicht erst seit gestern hin, dass es E-Autos gegeben hat, die gebrannt haben. Diese Videos, wie schwierig die zu löschen sind, die sind auch schon Jahre alt. Offensichtlich reagiert man auf dieses Problem relativ schleppend.
Ja, es ist anscheinend noch nicht groß genug. Und spinn das mal durch. Wenn die nächsten 25 Sortieranlagen für gelbe Säcke in Deutschland abgebrannt sind, was passiert denn dann? Kein Privatunternehmer wird mehr eine solche Anlage aufbauen, wenn er keine Versicherung bekommt. Das heißt, die Entsorgung des Abfalls wird unfassbar teuer, weil muss ja noch einen Anreiz unternehmerisch schaffen, dass jemand eine solche Anlage baut, die du mal mindestens 10, 15 Jahre betreiben musst, damit die profitabel ist.
Jetzt bist du Geschäftsführer einer Recyclinganlage letzten Endes, also wenn es darum geht, den E-Schrott zu recyceln. Aber wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, wäre es doch eigentlich besser, wenn es gar nicht erst in Verkehr gebracht wird, oder? Bestimmte Dinge. Oder was? Wie könnte man das besser regulieren?
Ja, die Regulatorik, genau das ist das richtige Stichwort. Thema Pfand. PET-Recycling funktioniert in Deutschland einwandfrei. Die Pfandflasche. 25 Cent reichen, dass die Bürger das alle zurückbringen. Haben eine super gute Rücknahmequote. Warum packen wir nicht ein Pfandsystem, was dann und wenige Euros reichen da? Ein Einweg-Vape, eine Einweg-Elektrozigarette kriegt einfach 2 Euro Pfand drauf. Jeder, der da rauchen will, ist ja, du gibst das Geld ja nicht aus, du kriegst es ja wieder. Warum machen wir keine Pfandsysteme? Es würde wirklich helfen, dass wir die Materialströme so zurückbekommen, dass die sauber erfasst werden können. Weil dann haben wir auch die Möglichkeit, das zu bearbeiten.
Hast du die Frage mal an den richtigen Stellen gestellt? Also ich meine, es muss ja letzten Endes politische Entscheidungsträger geben, die sagen, das Problem haben wir auch erkannt. Übrigens, die Idee ist gar nicht so schlecht.
Ja, wir sind natürlich über alle Verbände da tätig, aber es ist nicht das größte Problem, was wir in dieser Bundesrepublik gerade haben.
Ja, könnte man jetzt meinen. Leider. Okay, ja, leider ja. Und oftmals widmet man sich ja dann doch erst solchen Problemen, wenn, ich meine, du hast jetzt gerade ein Szenario mit der Elbphilharmonie gemacht. Das ist natürlich, ja, sowas stellt man sich ja in so einem Apokalypse-Film dann letzten Endes vor. Aber es ist ja nicht so komplett unrealistisch, wenn man mal sieht, was es zum Teil schon, du hast den Brand in Berlin erwähnt, was passieren kann.
Ja, natürlich. Und das Problem, was ich mit momentanen politischen Entscheidungen habe, ist, wir erlauben erstmal alles, sagen, wir haben ein super neues Produkt entwickelt und keiner beschäftigt sich damit, was wir am Ende des Produktlebenszyklus damit machen. Also, und das kannst du auf ganz viel adaptieren. Das können wir auch mal auf grüne Energie adaptieren. Und
gutes Stichwort. Nehmen wir mal, weil ich das auch letztens irgendwo gelesen habe, nehmen wir doch mal so Windkraftanlagen. Grüner Strom.
Super.
Ich glaube, wenn du jetzt 100 Leute auf der Straße fragen würdest, Strom erzeugt von Windkraftanlagen, ist das gut oder ist das schlecht? Dann würden wahrscheinlich 99 sagen oder 98 sagen, also fast alle gut.
Ne? Der Strom ist auch super.
Ja, ja. Das ja, ne, auch so in der Gesamtbilanz. Aber jetzt sind wir ja bei dem Thema Gesamtbilanz, Tim. Und jetzt geht es auch irgendwann um die Frage, auch eine Windkraftanlage hat ja eine begrenzte Lebensdauer von wie vielen Jahren?
Weißt du? Ja, kommt drauf an. Die EEG-Förderung früher lief 20 Jahre, also die wirtschaftliche Förderung.
Oh, ich hätte jetzt schon länger gesagt.
20 Jahre, die sind alle ausgelaufen, deswegen haben wir das Problem gerade mit dem Rückbau. Also ich habe mich da einmal intensiv mit beschäftigt, weil wir haben eine DIN-Spec, also eine kleine DIN-Norm für den Rückbau von Windenergieanlagen verfasst mit sowohl Herstellern, Rückbauern, Entsorgern und vielen anderen Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Jetzt haben wir das Problem, die Windenergieanlage kannst du recyceln, aber die Gondel, also die Außenhülle des Turms und die Windflügel nicht, weil die sind aus verbundenem Glas- und Kohlefaserstoffen.
Machen wir es nochmal ganz konkret.
Der Flügel einer Enercon-Anlage wiegt 9 Tonnen. Du hast 3 Stück an der Anlage. Das ist 27 Tonnen Sonderabfall, der in der Landschaft rumsteht. Gerade. Das ist die absolute Wahrheit. Und wir wissen nicht, wie wir es recyceln sollen. Es gibt keine stoffliche Verwertung. Das Deponieren in Deutschland ist verboten. Was passiert heute? Die Produkte werden teilweise als Reuse, also als wiederverwendbares Produkt, in irgendwelche fernen Länder verkauft, die jetzt auch nicht so wirklich fern sind, sondern auch in Europa. Und dann geht es da auf die Mülldeponien. Und keinen interessiert es hier.
Falls ihr gerade auch ein bisschen sprachlos seid, ich wiederhole es gerne nochmal. Du hast gerade gesagt, dass ein Flügel 9 Tonnen wiegt, richtig?
es gibt auch welche,
die es gibt ja aber kleine,
große. Nimm den Durchschnitt, sag 9.
Nehmen wir einen Schnitt 9. Das heißt, es sind halt drei da dran. Das heißt, wir reden von diesen 27 Tonnen. Da drehen sich für sauberen Strom, der ja top ist, aber trotzdem drehen sich da 27 Tonnen Sondermüll.
Es ist stofflich nicht zu verwerten. Du kriegst Glas- und Kohlefaserverbundstoffe nicht nah an.
Das heißt,
und du kannst es nicht verbrennen.
Das heißt, das hat doch dann am Ende auch keiner zu Ende gedacht. In eurem Sinne, also im Recycling-Sinne.
Im Recycling-Sinne, im Sinne der Nachhaltigkeit hat es keiner zu Ende gedacht. Das war aber mit den Biogasanlagen auch schon so, Dieter.
Ja, aber nochmal, würdest du so weit gehen? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird so als grüner Strom verkauft, was ja richtig ist. Das gilt ja übrigens auch für Solarenergie. Ja, jetzt weiß ich von den Windkraftanlagen, dass es auch ein totaler Irrsinn ist, wenn Bayern auf total viel Windkraftanlagen setzt, weil die Hauptwindlast ist ja eigentlich mehr im Norden des Landes.
Ja, auch das stimmt.
So, also das heißt, wenn man sagt, hier in Bayern hat man eine Quote von X, keine Ahnung, ist ja eigentlich auch für eine Tonne.
Ja, Quoten sind eh was Schwieriges.
Ja. Aber macht sich da keiner mal so richtig einen Kopf drüber, dass es mal von A bis C, das ist doch noch nicht mal von A bis G zu Ende gedacht.
Nein, leider nicht. Und wir haben das Problem als Entsorgungsindustrie. Irgendwann kommt einer und sagt, lieber Müllmann, kannst du das mal hier wegnehmen? Wir brauchen das nicht mehr. Aber wir sind ja heute, also das Thema Müllabfuhr, Müll, was ist denn Müll? Für uns sind das alles Wertstoffe. Wir sind heute eher mehr Rohstoffhändler und Rohstoffproduzenten als Müllmänner. Ich gebe dir hundertprozentig recht, es ist nicht durchdacht. Es ist nicht vom Anfang bis zum Ende durchdacht und wir haben leider ganz viele Beispiele davon.
Ja, Biogasanlage hast du gerade auch noch genannt.
Ja, niemand stoppt es. Ja, Biogasanlagen. Was passiert denn mit den Abfällen daraus? Die Abfälle sind äquivalent zur Gülle. Ah, wir schmeißen die auf die Felder und dann haben wir super Dünger. Ja, und was passiert mit dem Grundwasser?
Die Dosis macht das Gift, auch hier?
Ja, genau, die Dosis macht das Gift. Wir haben die Problematik, dass das ganze Thema nachhaltige Energie aus der Entsorgersicht weder bei Solar noch bei Biogas noch bei Windenergie bis zum Ende durchdacht wurde. Und wir sind jetzt nachher diejenigen, die die Lösung finden sollen. Wir haben aber keine Möglichkeiten dafür. Und es will auch fast keiner bezahlen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mit einem Windparkbetreiber zusammengesessen, der hatte 50 oder 60 Windenergieanlagen und da lief diese EEG-Förderung aus. Und dann sagt er, wir müssen jetzt mal rückbauen. Und dann sage ich, ja, kein Problem. Wie ist denn Ihre Rückstellung? Und dann sagt er, ich habe 80.000 Euro pro Anlage.
Rückstellung für die Anlage.
Für also den Rückbau der Anlage. Also er hat 80.000 Euro erwirtschaftet, hat gesagt, die brauche ich, wenn die Anlage weg ist, dass ich das wieder abbauen kann. Als ich dem dann gesagt habe, dass der 300.000 Euro pro Anlage braucht, ist er fast am Hocker gefallen. Dann habe ich gesagt, wir haben keinen Lösungsweg dafür. Wir können Ihnen das abbauen und wir können Ihnen das versuchen einzulagern. Die Einlagerung kann jetzt ein Jahr oder 100 Jahre dauern. Es gibt keine stoffliche Verwertung dafür.
Also thermische Verwertung ist auch ausgeschlossen?
Es geht nicht. Du verstopfst die Filter, also wenn du Glas- und Kohlefaser verbrennst, ist die Faser, die in der Verbrennungsanlage aufsteigt, so fein, dass du den Elektrofilter zusetzt. Deswegen nehmen die Verbrenner es auch nicht.
Aber ist
und
das
die
nicht,
Zementwerker auch nicht.
Aber ist das nicht vollkommen absurd? Wir reden hier tatsächlich von grünem Strom. Wir haben Atomstrom abgeschafft. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht so eine Grundsatzdiskussion aufmachen, aber gehört das nicht auch zur Wahrheit, dass gewisse Dinge einfach nicht zu Ende gedacht werden?
Leider ja. Und da muss ich auch da einmal nochmal die Lanze für die deutsche Industrie brechen. Politisch wird es nicht durchdacht. Wir haben aber heute zum Glück die Möglichkeit, dass sich die Entsorgungs- und Recyclingindustrie so weit entwickelt hat, dass auch die Hersteller unsere Hilfe suchen und auch unsere Nähe suchen.
Das ist spannend, weil das ist doch so ein Punkt, der war doch früher so in der Hochphase des Konsumdenkens völlig ausgeschlossen. Jetzt kommt, und auch um eine kleine Lanze für die Politik zu brechen, ja doch durchaus zunehmend Druck auf, auch auf die Hersteller. Ihr müsst jetzt mehr tun, CO2-Bilanz und all das, das spielt ja mittlerweile alles eine Rolle. Jetzt sagst du, Hersteller kommen auf euch zu?
Ja.
Inwiefern?
Naja, Nachhaltigkeit verkauft sich auch gut und ein Produkt herzustellen, was du wirklich im Kreislauf führen kannst, ist auch ein USP, also du bist ja am Unique Selling Point. Du sagst, ich habe ein Produkt, was wir zu 100% aus Recycling-Rohstoffen hergestellt haben und was wir wieder in den Kreislauf zurückführen können. Die Bürger werden bereit sein, dafür mehr Geld auszugeben. Und wir müssen uns damit beschäftigen, weil viele der Rohstoffe, die wir bekommen, wo kommen die denn her? Also ich kann es dir mal sagen, das Kupfer aus Chile hat noch einen Anteil von unter 10% Kupfer. Das heißt, du bringst 100 Tonnen Kupfererz aus Chile nach Hamburg, brennst es da durch den Ofen und dann kommen 9 Tonnen Kupfer daraus. Wir müssen kreislauffähige Produkte herstellen. Wir müssen das dem Kunden bzw. dem Bürger auch zeigen über vielleicht ein Rohstofflabel. Ich bin eine Waschmaschine, ich bin ein Kühlschrank, ich bin zu 80, 90, 10, 15%, was auch immer, aus Recyclingrohstoffen hergestellt.
Das aber das würden wir ja, sein. Ja, aber das, Tim, würden wir ja verstehen. Wir sind,
und
wir
kennen, Ja, deswegen kommt aber die Industrie auf uns zu und sagt, welche Rohstoffe könnt ihr uns denn wirklich zur Verfügung stellen? Wie sauber können die sein? Das gab es in der Vergangenheit nicht, das passiert heute. Wir haben mit allen großen namhaften Herstellern in Europa Projekte laufen, Rückführung von Stahl, von Aluminium, von Kupfer, von Kunststoffen, selbst von Polyurethanschäumen, die wir wieder zurückbringen wollen. Also,
aber das ist ja Eigeninitiative. Das ist ja die Eigeninitiative der Hersteller, die auf euch zukommen und sagen, wir haben ein ureigenes Interesse daran, mit euch mal jetzt zu reden, was gibt's denn für Stoffe, die ihr recycelt habt, die wir wieder verwenden können. Richtig?
Genau.
Also die kommen von alleine auf euch zu.
Proaktiv.
Proaktiv. Ja, ich will jetzt auf den Gedanken hinaus, wäre das nicht cool, wenn es so eine Regelung gäbe, wenn es eben genau solche Hersteller gibt, die dann auch hochwertige Ware mit Recyclingquoten und dem Einsatz von solchen Quoten herstellen, dass die vielleicht auch bevorzugt werden im Vergleich zu diesem ganzen Billigschrott, der auf dem Markt ist?
Wäre super, auch das. Vielleicht über eine Mehrwertsteuerkorrektur für den Bürger, was auch immer. Wir brauchen Anreizsysteme, die aufgebaut werden, da teile ich deine Meinung. Es ist halt schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Aber ja, wir brauchen definitiv eine Bevorzugung entweder der Recycling-Rohstoffe, dass die sagen, wir können die günstiger einkaufen oder kriegen dafür eine Steuerkorrektur gegebenenfalls. Oder wir haben einen Benefit beim Verkauf des Produktes, dass der Bürger einen Anreiz hat, das zu kaufen. Aber irgendwie müssen wir das fördern und pushen, weil ansonsten mache ich mir große Sorgen, ob wir weiter diese hochwertigen Produkte hier herstellen können.
Mit welcher Konsequenz? Also ich meine, dass dann namenhafte Hersteller bei uns sagen, wir können gegen diesen Billigschrott nicht anstinken, der auch alles andere als nachhaltig ist. Mhm. Aber für den Preis, für den wir produzieren müssen,
geht's nicht. Korrekt.
Und dann machen die Schotten dicht und dann haben wir nur noch den Billigscheiß.
Ja, das wäre das Worst-Case-Szenario. Deswegen arbeiten wir mit allen Herstellern zusammen und sagen, nee, wir müssen dafür kämpfen, dass wir ordentliche Produkte herstellen, dass wir ordentliche Recycling-Rohstoffe euch zur Verfügung stellen, dass wir auch die Produktion hier in Europa behalten.
Es sind doch irgendwann mal diese Energielabels verändert worden mit A+, plus, A++, ich weiß gar nicht, wie viel Plus es hintereinander gab.
Ja, und wen interessiert das heute? Niemanden. Ein Rohstofflabel wäre super.
So.
Das wäre viel besser.
Aber das würden doch die Leute verstehen. Ich meine, frag doch mal da draußen jemanden, dieser Kühlschrank hat die Klasse B. Und dieser halt A+. Oh, ich glaube, A+ ist besser. Ja, und was heißt besser?
Weiß keiner.
Weiß kein Mensch?
Ja, niemand. So. Auch wahrscheinlich derjenige, der sich das Modell ausgedacht hat, der die Berechnungsgrundlage hat, aber sonst keiner.
Ja, aber gibt's bei der Kaufentscheidung mal sowas wie ein Kaufhinweis, das würde ja schon reichen, dieses Gerät ist zu 87% recycelfähig.
Wäre super. Wir sind mit den Herstellern im Dialog, dass wir versuchen, ein einheitliches Label aufzubauen, wo es genau darum geht, wie ist die Rohstoffbilanz des Gerätes und wie hoch ist die Wiederverwendungsquote.
Ja, und kann man das, ich meine, weil ihr sitzt doch an der Quelle, machen wir das jetzt mal ganz konkret. Wenn ihr sagt, wir haben hier Geräte, die sind zu 40% recycelfähig, also es ist einfach nur, und vielleicht sogar noch schlimmer, es ist eigentlich nur Schrott, aber wir haben hier auch Geräte, die sind zu 90% recycelfähig. Das muss doch einen Wert haben für den Hersteller und in dem Fall ja auch einen Mehrwert, weil er ja was Hochwertiges hergestellt hat als diesen Billigscheiß.
Ja, das ist aber das Problem der Rücknahmesysteme. Das wäre jetzt ein großes Thema, was wir aufmachen. Ich versuche das mal ganz kurz anzuschneiden. Wir haben in Europa 27 verschiedene Rücknahmesysteme, also jedes Land hat ein eigenes System. Und der Hersteller beziehungsweise der Inverkehrbringer des Produktes zahlt ja auch die Entsorgung. Also du als Bürger bringst deinen alten Kühlschrank umsonst kostenfrei zum Sammelhof. Wenn der Container voll ist, löst der Mitarbeiter des Sammelhofes die Abholkoordination aus. Wir holen den Behälter da ab und dann kriegen wir vom Bundesumweltamt mitgeteilt, wer am meisten in Verkehr gebracht hat und wem wir die Rechnung schreiben können. So funktioniert das Rücknahmesystem in Deutschland. Das heißt, da wäre es schwierig, jemanden zu bevorzugen oder nicht.
Okay.
Weil es würde nur funktionieren, wenn wir die Importe von diesen schlechten Produkten stoppen könnten. Dann würde es gehen.
Ich glaube, wir haben jetzt in dem Gespräch ganz viele Situationen mit offenen Mündern ausgelöst. Und versuchen wir es nochmal zum Schluss so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in so eine positive Richtung zu lenken, aber vielmehr in eine, wo ja klar ist, dass es sich tatsächlich lohnt. Wir reden mit Robin Gut über Nachhaltigkeit, wir reden über Dinge, die ja jetzt schon funktionieren. Was glaubst du, wo ist so ein Hebel, wo man ruhigen Wissens den Menschen, die uns jetzt zuschauen und zuhören, sagen kann, hey Leute, das macht wirklich Sinn, dass wir den Müll trennen, auch beim Elektroschrott,
ja.
Und das kommt auch an,
ja.
dass man den Leuten echt nochmal so einen positiven Spirit
gibt. Ja, es ist wirklich so. Also das Wichtigste für uns ist, dass der Bürger einmal gut vorsortiert und bringt die Sachen in die richtigen Kanäle zurück. Also der Sammelhof ist um die Ecke, ihr könnt es da hinbringen. Heute sehr angenehm, die Supermärkte. beziehungsweise die großen Einzelhändler sind auch verpflichtet, haushaltsübliche Mengen an Elektroaltgeräten entgegenzunehmen. Also, wenn du morgen sagst, du gehst einkaufen und du hast den kaputten Toaster zu Hause, nimm den einfach mit zum Einkaufen und gib den bei deinem Discounter oder Supermarkt an der Kasse ab und sag, ihr müsst das zurücknehmen.
Und zwar ganz egal, ob ich es da gekauft habe, glaube ich.
Völlig irrelevant. Der muss es zurücknehmen.
Ich könnte meine elektrische Zahnbürste in dem nächsten Supermarkt abgeben und sagen, hier...
Du hast die bei Aldi gekauft, du kannst sie bei Edeka zurückgeben, ja. Die müssen es annehmen.
Ich glaube, da haben jetzt viele dazugelernt und wir haben auch dazugelernt, dass wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch im Garten eine Windkraftanlage zu bauen, denkt drüber nach, die...
Baut die aus Leinen, nicht aus Glasfaser.
Baut die aus Leinen, nicht aus Glasfaser, die kann man nicht mehr entsorgen.
Ja, genau.
Tim, abschließend, ich rede mal mit meinen Gästen darüber, wie man unsere Initiative, unsere Gespräche, unsere Themen, wie man das weitertreiben kann. Ich meine, ich habe ganz viele Fragen eigentlich nach unserem Gespräch. Ich würde ganz gerne jetzt hier jemanden sitzen haben von der Politik, um mal zu sagen, Mensch, denken wir hier vielleicht zu kompliziert und oft in die falsche Richtung. Ich sage nur, Strohhalme verbieten, aber E-Zigaretten kein Problem.
Ja.
Ja, das ist so ein Punkt, aber vielleicht gibt es ja auch andere Gesprächspartner. Meine Frage an dich zum Schluss. Wen würdest du ganz gerne mal hier auf deinem Platz sitzen sehen, mit dem ich mich unterhalte, wo du sagst, das ist ein guter Multiplikator, das ist jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt oder dem würdest du einfach nur gerne zuhören?
Also namentlich finde ich, ist es immer schwierig zu nennen, aber ich sage jetzt mal, was, glaube ich, für Robin gut, für euren Podcast spannend wäre, sprecht doch mal mit den Herstellern. Ich helfe dir gerne, kenne die alle gut,
ja,
aber sprich doch mal mit einem europäischen oder deutschen Hersteller. Guck mal, dass du die Vertreter der Unternehmen hinbekommst, dass du auch siehst oder mal die Seite siehst, wie viel Bemühung dahinter steckt. Ich meine, digitale Produktpässe, nachhaltiges Produzieren, Einsatzquoten von Rezyklaten etc. pp., die sind ja heute alle schon dabei. Es wäre mal spannend, sich das anzuhören.
Wie viele Aktien hast du denn bei Miele drin, wenn ich das mal so direkt fragen darf? Das ist ein Hersteller, der, glaube ich, jetzt angekündigt hat, dass er sich von einigen Mitarbeitern trennen muss. Ne?
Ich könnte da gerne mal anrufen, das kriegen wir hin.
Okay, weil das ist tatsächlich, finde ich, so ein Ansatz, wie wir diese Gedanken, die wir jetzt hier aufgeworfen haben, wo jetzt auf der einen Seite viel Aufklärungsarbeit von dir betrieben worden ist, aber auch ganz viele Fragezeichen entstanden sind, die wir vielleicht dann da auflösen können.
Ja. Was ich dir auch noch empfehlen würde, ist, sprich mit der Stahlindustrie. Wir vergessen die Stahlindustrie in Deutschland immer, die ist existenziell wichtig für unser Land. Und auch da ist es so, das ganze Thema grüner Wasserstoff, Veränderung der Kraftwerke, weg vom Kokskohleofen hin zum Elektrolichtbogen, das könnte für euch auch noch spannend werden, weil das sind nun mal die großen CO2-Emittenten, die wir haben. Mhm. Auch mal die Sicht dieses gigantisch großen Industriezweiges zu sehen, das könnte ich dir auch noch empfehlen. Das, glaube ich, ist auch sehr spannend und interessant hierfür.
Das war ein spannendes Gespräch, lieber Tim. Und wenn Danke. Ihr das auch so seht, ihr könnt das gerne kommentieren. Ihr könnt uns gerne eure Meinung dazu schreiben. Und was uns ganz wichtig ist, empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch Spaß gemacht hat. Abonniert den Kanal. Und ja, auch wenn ihr Vorschläge habt, interessante Namen, interessante Gesprächspartner, immer gerne her damit, weil wir von Robin Gut haben uns das auf die Fahne geschrieben, als Initiative für mehr Nachhaltigkeit, eben genau über diese Themen zu reden, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, zu sensibilisieren, im besten Fall auch zu motivieren. Ich glaube, dass der ein oder andere jetzt aus unserem Gespräch mitnimmt, du, das ist ja gar nicht so kompliziert, die elektrische Zahnbürste, erstens kommt die nicht in die graue Tonne und zweitens kann ich die zu jedem Supermarkt gleich bei mir um die Ecke bringen.
Ja.
Und ich finde, Tim, allein dafür hat sich unser Gespräch schon gelohnt.
Hat sich gelohnt. Ja. Danke, Dieter. Hat Spaß gemacht.
Danke dir und auf bald.
Auf bald.
Tja, ich hoffe, ich habe jetzt ein, zwei Fragezeichen auflösen können. Zumindest das vom Anfang, ne, als ich gesagt habe, was macht man eigentlich mit der Grußkarte, mit der schönen Melodie? Und man möchte irgendwann mal dann doch diese Karte entsorgen. Ich glaube, dass der ein oder andere überrascht ist, dass es tatsächlich Sondermüll ist. Und deswegen glaube ich, dass wir mit Robin Gut hier unwahrscheinlich viele Menschen erreichen sollten, in den unterschiedlichsten Ebenen, in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ihr seht, wie wichtig das ist, dass wir hier wirklich eine große, große Community aufbauen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr unseren Podcast hier bewertet, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Ihr könnt bei Spotify die Glocke aktivieren, dann würdet ihr auch nichts mehr verpassen. Ihr könnt auch bei iTunes entsprechend hier den Podcast abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr Fragen habt, dass ihr mir diese Fragen stellt oder in den Kommentaren auch andere Fragen bewertet oder kommentiert und wir dadurch als Community letzten Endes auch gemeinsam wachsen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn ihr eben nicht nur bewertet, sondern ihr der Meinung seid, Mensch, diesen Podcast könnte man ja vielleicht nochmal anderen Leuten schicken. Dann macht das doch einfach. Robin Gut sagt vielen Dank. Robin Gut. mit Dieter Könnes.